Soundcheck. Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel.
Herzlich willkommen zu dieser Ausgabe des Soundchecks auf Radio 1. Vorab gleich gesagt, nein, Prince ist nicht dabei. Warum? Wir haben sie nicht gekriegt. Nächste Woche dann. Nein, Element of Crime sind nicht dabei. Auch nicht so richtig gekriegt, aber unter uns gesagt, ist auch nicht so gut, als dass ich da Sendezeit für verschwenden würde. Dafür aber neue Platten von Jamie T, Marian Faithful, den Growlers und den Drums. Besprochen heute von Gerrit Bartels. Schönen guten Abend.
Ja, hallo Andreas.
Fanny Tank ist dabei.
Guten Abend.
Martin Rabitz.
Auch einen schönen guten Abend.
Jochen Sorpe macht die Technik. Mein Name ist Andreas Müller und wir fangen an mit einem jungen Mann, der lange nichts hat von sich hören lassen und jetzt mit einer neuen Platte da ist. Carry on the Grudge heißt sie. Jamie T. hat sie gemacht. Bitte, Gerrit.
Ja, so jung ist er jetzt nicht mehr, jetzt so Ende 20. Du hast gesagt, er hat lange nichts von sich hören lassen, sind ganze 5 Jahre, die seit seinem letzten Album Kings of Queens vergangen sind. Das ist eigentlich im Pop wirklich eine ziemlich lange Zeit. Und das kann man gar nicht vergleichen eigentlich. Die Aufmerksamkeit, die jetzt diesem Album so geschenkt wird, weiß man gar nicht. Da ist eigentlich relativ still drum, wenn man das so vergleicht mit dem, was 2007 war, als Jamie T. so sein Debütalbum Panic Prevention rausgebracht hat. Da war er noch 20, 21 Jahre alt, kam aus einem Londoner Vorort, aus Wimbledon. Ist ein Suburb, jetzt so zweistöckige Häuser. Er ist aber in einer Hochhaussiedlung aufgewachsen, konnte aber eine ganz gute Schule besuchen. Und mit dem Musikmachen hat sich's bei ihm so ergeben. Mit 12, 13 hat er so angefangen. Und in einem Interview hat er dann mal gesagt, naja, also als Vorortjunge hat man 2 Alternativen, Vandalismus oder Musik. Ich habe das erste gewählt, aber das erste macht natürlich auch, aber auch das zweite macht natürlich auch Spaß. Und solche Sachen, die haben natürlich irgendwie so auch ihre Folgen dann gehabt. Er machte dann eben, er machte eine Disco, Panic Prevention Disco hieß ja, er ging dann nach London, kam dann eben auch so in die Clubs rein und hatte eben auch so Verbindungen zu größeren Popstars und sein Debüt hat er allerdings noch zu Hause aufgenommen. Das waren dann so schön hingeschrammelte, hingehuddelte, mit dem Bass teilweise hingebrummelte Liedchen, da war so ein bisschen Dub drin, da war ein bisschen Ska drin, ein bisschen Hip-Hop, erinnerte teilweise so an die frühen Clash und in den Songs ging es dann so um Vorort-Jungs, Vorort-Mädchen, die so ihren Spaß haben wollten, ständig auf der Suche nach dem nächsten Bier, der nächsten Zigarette und waren alles so ganz kleine, schöne Geschichten über die Ödnis der Suburbs. Das Bemerkenswerteste, also was ich damals auch so fand, war eigentlich vor allen Dingen aber dieser Singsang von ihm. Also man wusste nicht so genau, spricht er jetzt oder singt er eigentlich und dann in so einem breitnäselnden Cockney-Slang. Das hatte irgendwie wirklich, das hatte Stil irgendwie und er wurde dann auch immer so ein bisschen verwechselt. Er war eigentlich ein Vorortjunge, kam eben wie gesagt aus so relativ kleinbürgerlichen Verhältnis, er war kein richtiger Arbeiterjunge, aber irgendwie wurde das dann immer so ein bisschen verwechselt. Er war ein Star dann, hatte Top-10-Hits, auch das zweite Album wurde dann auch noch richtig gefeiert und dann ist es richtig ruhig geworden von ihm. Da hat er sich eben, wie gesagt, 5 Jahre zurückgezogen. Keiner wusste, was so mit ihm war, ob das jetzt so das Syd Barrett-Phänomen war, der war völlig von der Bildfläche verschwunden. Und jetzt sagt er so in Interviews, er hätte schon so ein Erschöpfungssyndrom gehabt, Panikattacken, Depressionen, das gab's wohl tatsächlich alles. Also so Erfolg verarbeiten war schwierig für ihn. Er hat aber währenddessen eben unheimlich viel Songs auch geschrieben. Und ja, jetzt ist dieses Album draußen. Und wenn man dann so ihn vergleicht, also mit dem, was vor 5, 6 Jahren, was er da so rausbrachte, dann ist es wirklich ein himmelweiter Unterschied. Und jetzt hören wir erstmal das erste Stück, was eben tatsächlich total anders klingt, als was man so kennt von ihm.
Ja, das war tatsächlich Jamie T, Don't You Find, aus seiner neuen Platte Carry On The Grudge hier im Soundcheck auf Radio 1. Und das ist tatsächlich bemerkenswert. Wo früher ADS herrschte, ist heute eine ganz andere Stimmung und eine ganz andere Geschwindigkeit eingezogen. Glaube ich, das, was einem als erstes auffiel. Früher war es so, es gab auf jeder Platte 2, 3 langsame Songs. Heute ist es genau umgekehrt. 2, 3 schnelle in eher einem Mid-Tempo-Environment. Aber ich finde es sehr gut, weil man noch besser hören kann, was der Typ für tolle Songs schreiben kann.
Ja, ging mir auch so. Ich war wirklich total überrascht. Hatte gedacht, oh, jetzt Jamie T, jetzt kommt das dritte Album. Es klingt wie Album 1, wie Album 2. Und dann hört man die ersten 2, 3 Stücke, Balladen, ganz dezent im Hintergrund ein bisschen Streicher und wie du sagst, er schreibt richtige Songs und Melodien, richtige Melodien und Das ist so das Klassische, wo man dann sagt, ja, da ist jemand tatsächlich älter geworden, reifer geworden und das ist jetzt so sein Reifezeugnis sozusagen.
Wobei man sagen muss, dass die sich oft dann nicht entwickeln, diese Melodien. Also der Song geht los und in dem Fall ging es mir jetzt auch so, man ist sofort irgendwie drin, liebt diese Motive, die da erstmal eingeführt werden, aber so richtig, finde ich, werden die dann nicht entwickelt, sondern es bleibt dabei. Es kommt dann so eine meditative Mittelphase meistens in jedem Song und dann plätschert das so aus. Also das finde ich, das ist mir persönlich ein bisschen zu langweilig, aber kann man sich natürlich streiten.
Das ist ja vielleicht irgendwie der Song, der auch eher so am ehesten ausgewählt wird, weil es die radiotauglichste Single sein kann. Da sind alle Sachen dabei, die man irgendwie auch im Daytime Mainstream-Pop irgendwie liebt, was das Stück selber aber gar nicht so schlecht macht, mit dem etwas sphärischen Huhu und so weiter. Das ist schon nicht unbedingt die Qualität, die anderen Stücke haben. Da haben mir die wesentlich mehr gefallen, weil sie einfach auch ein stärkeres Songwriting zeigen und ich finde auch, die Catchiness ist da, weil sie nach hinten raus auch Melodien hat und auch Texte hat, die das ganze Album tragen und die auch, sagen wir mal, im Vergleich zu anderen englischen Künstlern, die mehr als zwei Party-Alben rausgerotzt haben, dann doch schon wesentlich hochwertiger und auch ein Qualitätssprung sind. Und ich finde, seine Sturm- und Drangzeit hat er gut hinter sich gelassen. Er hatte eine kreative Phase, wo er sich neu finden musste, was, glaube ich, auch völlig verständlich ist, wenn man irgendwie Everybody's Darling ist und dann performen muss und Alben raushauen muss, Hits haben muss und immer das Gleiche macht. Irgendwann braucht man mal Zeit zum Luftholen und das ist die Platte nach dem Luftholen und das ist auch ein Neuanfang und der ist ihm ganz gut geglückt und wir hören bestimmt auch noch andere Songs, die auch stadiontauglich sind, wo ich sage, ja, das zeugt einfach von der Stärke seines Songwritings und dass er auch viele Sachen neu für sich entdeckt hat und auch andere Facetten aufmachen kann, die stark genug sind, auch in die Zukunft zu ragen.
Du hast gesagt, Luft holen, es war auch natürlich eine Zeit des Luft rauslassens, nämlich aus den Flaschen. Er hat wohl ganz gut zugelangt. Man konnte sich Sorgen machen um den jungen Kerl, der da in seiner, wie es dann so die Sage immer möchte, vermüllten Einzimmerwohnung saß. Links die Flasche, rechts der Sampler. Aber er hat überlebt.
Er hatte vielleicht auch seinen Pete-Moment. Und auch Pete hat immer weiter Songs geschrieben. Und das zeichnet ihn ja auch aus, dass er einfach unglaublich viel kreativen Output hat. Und er lässt nicht alles auf die Menschheit los. Ich glaube, seine Plattenfirma hat eher graue Haare bekommen, dass er 5 Jahre irgendwie 180 Songs und mehr hatte. Und alles waren nur Fragmente, die er ihnen um die Ohren gehauen hat. Und irgendwann sagt der Produktmanager, der 15 Mal gewechselt hat, auch Nein dazu. Und dann kommt er mit dem neuen Album. Sehr überraschend. Vielen Dank.
Das ist erstaunlich. Das Erstaunliche ist ja eigentlich, dass er jetzt auch wirklich singt. Das ist eigentlich, jeder Song ist gesungen. Und dieser Slang, ne, also der ist ja weg. Also man hört wirklich immer überall noch so ein paar Spuren, aber manchmal hat man das Gefühl, er singt wie Damon Albarn oder so. Er hat irgendwie so einen Songwriter, so einen Zugang zu Songs wie Damon Albarn und also wie ausgewechselt eigentlich.
Und Hits kann er auch. Jamie T, Zombie aus seiner Platte Carry On The Grudge, was ja so viel heißt wie so den
alten Miesepeter mitnehmen.
Ja, Miesepetrig weiter sein und so ist er gar nicht, aber wie erzählte Martin gerade, als die Musik lief, das wurde dann auch kürzlich bei Union im Stadion gespielt und wurde auch mitgehüpft.
Aber nur, passte ja auch zum Brauseclub, der zu Gast war, ja. Auch Zombies.
Also das ist mal ein Hit, würde ich sagen. Toller Song, tolle Single, alles richtig gemacht.
Ja, da machen wir jetzt einfach ein Häkchen hinter und sagen, super.
Hat natürlich auch den guten Verweis auf britische Musiktradition. Also ich meine, es ist nichts wirklich Neues. Das kennt man von Clash, das kennt man von Specials, das kennt man von Two Tone aus den 80ern. Das ist so dieser Upbeat, diese Laddiness, die man auch durchaus im Fußballstadion verorten würde, was auch, finde ich, auch typisch britische Fußballkultur irgendwo repräsentiert im Song.
Aber es hat so wenig, es ist gar nicht Arbeiterklasse. Ne? Es ist eigentlich, ich finde, das ist so ein großes Missverständnis, bei dem ich dachte auch immer, das ist jetzt so der Working Class Hero und so hat er sich teilweise ja früher auch mal ein bisschen dargestellt und dann eben so mit diesen Clash-Referenzen, Joe Strummer-Referenzen, wo dann irgendwie so ein komischer Mischmasch, das ist alles so verwirrend. Und das ist jetzt eigentlich auch so, sind ja eher auch das, also inhaltlich, die Songs sind ja auch jetzt nicht irgendwie, das sind ja eher so, ja, Selbstfindung und ich habe dies und jenes erlebt und das arbeite ich jetzt in diesen Songs auf. Das ist ja eigentlich alles sehr bürgerlich, was diese Musik anbetrifft und auch was eben diesen Pop-Zugang anbetrifft, den er jetzt hat.
Ja, aber stimmungsdeckend, wie sagt man?
Stimmungsfördernd.
Ja, nein, also stimmig wollte ich sagen, genau. Es ist ja ohnehin geschickt gewesen, wie er die Entwicklung der letzten Jahre einfach mal so an sich hat vorbeiziehen lassen. Wenn wir denken, wer so alles in den letzten 5 Jahren massiv gescheitert ist, aus so einer englischen Energieband-Gruppe. Das gut, ist jetzt sein drittes Album erst, aber trotzdem, das hat er wirklich ganz geschickt gemacht. Man nannte ihn ja auch mal The One Man Arctic Monkey. Und wenn man das dann mal so vergleicht, hat er es ein bisschen besser gemacht, meiner Ansicht nach. Frage ist natürlich tatsächlich, wo das gerade so steht. In England sind gerade Royal Blood, der ganz heiße Scheiß. Ich weiß nicht, wo so jemand da jetzt unterkommt oder wie da ohnehin die Rezeption aussieht, aber wie gesagt, ich bin sehr angetan von dem, was er gemacht hat.
Finde ich auch. Ich habe auch im Vorfeld nicht verstanden, es gab ja einige Besprechungen, die da draufgehauen haben, die dem Weg nicht folgen wollten oder die ihm da auch so ein bisschen Sachen aus der Vergangenheit vorgeworfen haben, die ich jetzt nicht nachvollziehen konnte. Und ich fand, da hat sich jemand wirklich freigeschwommen und man ist gespannt, wie es weitergeht. Und ich denke auch, die Konzerte werden auch interessant werden, wie er das alte Material mit dem neuen mischt. Und vielleicht überrascht er ja da die Leute noch viel mehr, indem er die alten Songs ganz anders aufarbeitet. Das wäre ja auch nicht das erste Mal, dass das britischen Künstlern gelingt, ihr eigenes Werk so ein bisschen cool zu zerlegen und die Erwartungshaltung aller zu torpedieren und was Neues draus zu machen, woran man sich trotzdem freuen kann.
Wir werden es erleben. Wann spielt er? Irgendwann.
November.
Im November.
November. Der schönste Monat, um sich ein bisschen aufheitern zu lassen.
Es ist ja wirklich immer die Frage, ich meine, wo passt der jetzt hin? Was heißt der heißeste Scheiß? Ich meine, der ist jetzt eben tatsächlich Ende 20, der macht Musik, das ist sein Job. Das wird er jetzt tatsächlich weitermachen. Also das ist jetzt eine gute Grundlage, dieses dritte Album. Und ob er noch ein Superstar wird, weiß man nicht so, aber muss er
ich
ja
glaub,
vielleicht auch nicht.
Ich glaube, das Album ist deshalb gut, weil er sich genau das nicht überlegt hat, so stark, wie es sich andere Leute überlegen, wo er jetzt genau hinpassen könnte. Sondern ich habe das Gefühl, trotz dieser 5 Jahre, in denen er sicher gereift ist und sich bestimmte Gedanken gemacht hat, hat er ja was ganz Intuitives behalten. Also der hat einfach ein gutes Gespür für Musik und ich glaube, der hat auch Bock, einfach Neues auszuprobieren. Deshalb klingt auch seine Stimme anders. Das ist für mein Gefühl jemand, der Musik nicht nur als seine eigene Marketingstrategie benutzt, sondern in erster Linie wirklich als Ausdrucksmittel.
Wir hören noch The Prophet, Jamie T. The Prophet, Jamie T. aus seinem Album Carry on the Grudge hier im Soundcheck auf Radio 1. Und die Runde befindet folgendes Urteil.
Hit, Hit, Hit. Geht in Ordnung.
Ja, der Hit wurde von den männlichen Teilnehmern gegeben. Das geht in Ordnung kam von Fanny.
Soundcheck. Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel.
Nächste Platte und die kommt von den Drums und heißt Encyclopedia und wer erinnert sich nicht gerne an diese Zeit Anfang des Jahrzehnts, als plötzlich so Dinge wichtig wurden wie BBCs Next Big Thing für das Jahr 2010 oder so und da waren ganz oben auf der Liste die Drums, ursprünglich mal aus Florida, aber nach Brooklyn, New York ausgewandert. Die hatten Ende 2009 ein, zwei Singles rausgebracht, Anfang 2010 eine EP, Summertime hieß die. Und da war schon drauf das unglaubliche Stück Let's Go Surfing, für das es ein wunderbares Video gab. Also Typen aus Florida sind in New York und singen über Surfen, aber wie sah das aus? Die bewegten sich immer so am Rande der Nacht. Also sie rannten über Beton und wurden immer von einem Scheinwerfer angestrahlt. Und sofort wurde klar, in dieser Surfmusik ist sehr, sehr viel Dunkelheit. Das passte auch zu so einem komischen Noir-Surf-Revival, das an der Westküste abging. Aber die Typen spielten irgendwie einen anderen Film. Sie arbeiteten in ihrer Wohnung, wie man das eben in Williamsburg, Brooklyn dann so macht, wenn man kein Geld hat. Die Küche wurde zum Aufnahmestudio. Im Kern waren das damals schon Johnny Pierce und Jacob Graham, Songschreiber und Sänger. beides junge Neurotiker mit ganz, ganz schwierigen, insbesondere im Falle von Jacob Graham, ganz, ganz schwierigen Familienhintergründen. Ich sage nur fundamentalistisches Sektierertum. Keine Bücher, keine Musik und alles, was Spaß macht, war da verboten. Erstes Album hatte auch dann das Foto von ihm, das ihn aussehen ließ wie eine Figur aus einem Horrorfilm, also ein Kinderfoto von ihm. Hätte also eine wunderschöne Stephen King-Geschichte auch geben können. Aber die Musik rettete die Jungs vielleicht erstmal. Es gab zwei tolle Alben, das Debüt The Drums 2010 und Portamento 2011, was im Prinzip diese Geschichte musikalisch sehr gut fortschrieb. Viele haben ja Probleme dann mit so einem zweiten Album. Aber die Band hatte offensichtlich ganz andere Probleme, nämlich nicht Songs zu schreiben, sondern überhaupt miteinander auszukommen. Sie waren dann zu dritt verloren, ihren dritten Mann, waren dann zu viert. Die Band flog auseinander, jetzt sind sie im Kern nur noch zu zweit. Und auf Enzyklopädie ist es wieder so, dass alles, was da erzählt wird, teilweise mit relativ oberflächlich glänzendem Pop daherkommt. Aber entweder wird es von so einem ADS-Beat getrieben oder aber inhaltlich geht's ganz schön in die tiefen und unwirtlichen Gegenden der Menschheit hinunter. Ihre erste Single etwa, Magic Mountain, ist mit einem Video gekommen, das in Schwarz-Weiß sie zeigt, wie sie durch so einen verwunschenen Wald stiefeln. Also nach wie vor düster, um nicht zu sagen, dieses dritte Album ist noch düsterer als alles, was sie vorher gemacht haben. Eine Kernaussage ist, wir sind doch völlig bedeutungslos. Ja, aber wie gesagt, die Energie ist nach wie vor da. Sie speist nur eben keine künstlichen Sonnen mehr, sondern einen düsteren Zug, der auf toten Gleisen rast. Ein erstes Stück hören wir jetzt und das heißt Kiss Me Again, die Drums. Kiss Me Again, die Drums aus ihrer Platte Enzyklopädie.
Ja, also sag ich jetzt mal was.
Ja.
Hatte ich genau solche Angst wie bei Jamie T. Jetzt das dritte Album von dieser Band, da waren jetzt die Abstände nicht ganz so groß, aber da ist es eher so, ich dachte, naja, das habe ich jetzt irgendwie auf den ersten beiden Alben auch schon irgendwie gehört, das wirkt jetzt nicht so wie aus einem Guss, da sind ja auch so ein paar musikalische Experimente dabei, da gibt es nochmal so komische Loops und so irgendwelche Animal Collective Verweise und es ist tatsächlich ein bisschen düsterer, aber im Großen und Ganzen gefällt mir das richtig gut und das ist so wie bei, ja, bei Popmusik, mit der man sich dann irgendwie 30 Jahre mittlerweile schon beschäftigt, wenn man sich wieder irgendwie entzündet, wenn man sich reinhört, ja, ist man begeistert und ich bin irgendwie auch ziemlich begeistert von diesem Album, wundere mich im Übrigen über die obskuren Familiengeschichten oder die schlimmen Familiengeschichten, die ich gar nicht so kannte, weil ich finde sie nicht unbedingt wiedergespiegelt oder habe sie gerade auf den ersten beiden Alben gar nicht so wiedergespiegelt gesehen in der Musik, weil ich die relativ fröhlich teilweise finde.
Also ich wundere mich, weil hier alle immer von dunkel reden und es heißt, das ist sogar ein dunkles Wunder, dieses Album. Es ist so sophisticated, wurde gesagt, und unglaublich kohärent und die Band hätte irgendwie hiermit ihren Peak erreicht. All das höre ich persönlich, und ich weiß nicht, ob das dann mein Problem ist, nicht. Und schon gar nicht in diesem Song. Also für mich ist das eigentlich auch so Spaßmusik, also was ja okay ist. Aber das, was wir jetzt gerade gehört haben, da sehe ich jetzt nicht irgendwie eine riesige Steigerung zu irgendwas, was vorher war. Ich sehe auch nicht, dass hier irgendwas großartig Überraschendes, Neues passiert ist und schon gar nicht, das hast du ja gerade auch gesagt, Gerrit, diese ganze Familiengeschichte, das mag ja sein und das tut mir leid für die beiden, aber auch davon ist da irgendwie gar nichts.
Also das ist, aber nicht überraschend, aber toll ist es trotzdem, oder?
Aber was daran? Also ich wirklich, ich frage dich ehrlich, was da jetzt so toll dran ist.
Melodien, Songs.
Aber eine Melodie gab es doch nicht mal.
Jetzt bei diesem Song vielleicht nicht so, aber da sind noch ein paar drauf, die wirklich hübsch sind. Richtig hübsch.
Aber verlassen die sich nicht immer auf das gleiche Schema? Also ich finde, die haben jetzt nicht in der breiten Masse der Bands, die sich vielleicht irgendwie auf den Festivals, in den Partyzelten dieser Welt tummeln, irgendwie so einen identifizierbaren Sound, dass ich sagen würde, erkenne ich sofort The Drums raus. Für mich klingt das irgendwie wie so Aufguss von 80s, New Wave, Electro, Goth, bla. Referenzquellen bestimmt irgendwie mehr, als mein Arzt irgendwie mir gut schreiben könnte. Aber ansonsten habe ich gedacht, naja, vielleicht wollten sie die Pet Shop Boys sein und haben es nicht hingekriegt und haben jetzt nochmal versucht, ein Album zu machen, um irgendwo Anschluss wieder an den Festival Circuit zu finden und in irgendeinem Zelt gebucht werden, wo sie morgens um 5 mit dieser Art von Sound irgendwie noch ein paar drogenbenebelte Dauerraver irgendwie glücklich machen können. Also ich musste sagen, das schepperte mir komplett an mir vorbei und auch diese ganze Sphärik und das ganze Tütatü in jedem Song hat mich überhaupt nicht gepackt. Also da war ich so, ja, wo ist jetzt bitte die Relevanz dieser Band?
Ja. Danke, Martin. Ich bin beruhigt, weil ich wirklich, ich sitze hier und weiß immer gar nicht, fühle mich so dumm, weil ich das alles nicht kapiere. Aber wenn du das auch sagst...
Aber es geht, ich meine, wir reden jetzt hier über Bands, also die wirklich, ich meine, natürlich ist die Musik nicht besonders aufregend in so einem Sinne von, das ist jetzt ein revolutionärer Sound und es ist eben tatsächlich sehr 80er-Jahre-lastig, aber Relevanz... ja, natürlich.
Das ist eben eine von vielen Platten. Vor, was sie nicht haben. Und da fängt es ja schon mal an, für mich langweilig.
Die täuschen nichts vor. Das ist einfach, das ist wirklich, die haben irgendwie 12 oder 13 Stücke auf diesem Album. Diese 13 Stücke, ich glaube, es gibt ein, zwei Ausfaller, die wirklich ein bisschen öde sind, aber der Rest macht einfach Spaß zu hören.
The Drums und Let Me aus ihrer Platte Encyclopedia hier im Soundcheck auf Radio 1. Martin Rawitz hat eben gesagt, ja, die täuschen irgendwas vor, was sie nicht sind. Also naja, man hat die irgendwie mal fälschlicherweise mit New Order und sowas verglichen. Das hat damit gar nichts zu tun. Gerrit Bartels hat eben gesagt, das macht Spaß. Ich finde, die Platte macht in weiten Teilen eigentlich gar keinen Spaß. Aber das ist auch richtig so. Das ist das, was mir an dieser Platte unter anderem sehr, sehr gut gefällt. Weil sie irgendwie so eine gewisse schrundige Abwehrhaltung hat. Und man hört wirklich da... Verzweiflung und Kämpfe und Schwierigkeiten und dennoch jubiliert dann immer mal wieder so ein hymnischer Gesang daraus. Ich meine, die Typen sind weggegangen. Was war die Alternative? Sie hätten in ihrer Heimat sich von irgendwelchen Rednecks verkloppen lassen können, weil sie schwul sind und auf was so einer Provinzgeschichte da kommen. Sie sind nach New York gegangen, haben da irgendwie Leute gefunden, mit denen sie ihre Musik machen konnten. Und haben einfach ihr Ding gemacht und am Anfang eben einen Haufen guter Songs, der dann von entsprechenden Leuten gehört wurde. Und ich habe sie live gesehen auf dem Festival, damals auf dem Berlin-Festival. Man merkte schon, dass sie so ein bisschen Manschetten hatten vor dem ganz großen Erfolg, der da plötzlich mit ihnen zusammengebracht wurde. Ihr Auftritt war ein bisschen hyper vielleicht, also sie haben alles zu schnell gespielt, aber egal. Also da ist für mich auch so ein Stück Musik als Überlebensstrategie drin. Und man kann sagen, gut, das ist jetzt vielleicht nicht die wahnsinnige Weiterentwicklung. Es ist vielleicht sogar soundtechnisch ein bisschen eine Rückentwicklung, weil sie auch jetzt nur noch zu zweit im Wesentlichen arbeiten. Aber mich beeindruckt diese Haltung und diese Mischung aus dem, was eigentlich leuchten muss und am Ende aber doch immer dunkler Teer und im Keller und Depressionen, was weiß ich, ist nach wie vor. Also auch wenn es keinen Spaß macht.
Also ich sehe es.
Manchmal muss es aber eben auch wehtun.
Keine Düsternis. Also diese Düsternis, da müsste man vielleicht wirklich den Text nochmal richtig auf den Grund gehen, aber ich sehe die nicht in der Musik jetzt. Finde aber zum Beispiel auch das Cover. Also sehr, sehr gelungen bei der Geschichte, eben bei der Vorgeschichte, wie die beiden sich da auf diesem Sofa so rekeln. Also sie sitzen beide auf so einem Sofa. In einer Ecke von diesem Sofa, da fehlen die anderen. Oder es ist so eine Leerstelle auf der rechten Seite und da drüber sind dann eben so mehrere Zeichen. Weiß nicht, ob das jetzt die Enzyklopädie sein soll, ob das eben auch sich in den Songs widerspiegelt. Da ist dann ein Turnschuh, eine Ananas, ein Baseball. Und allein also diese Gestaltung des Covers finde ich sehr gelungen. Und ich würde es auch nochmal sagen, also das ist das dritte Album von denen, also man könnte jetzt vielleicht sagen, es gibt nicht mehr das schwierige zweite Album, sondern das schwierige dritte Album und man kann auch sagen, ob das jetzt eine Relevanz hat oder nicht, die machen eine vierte und eine fünfte Platte und da werden auch wieder gute Songs drauf sein.
Aber ich glaube, von denen brauche ich nicht eine vierte oder fünfte Platte, vielleicht noch so ein Best-of oder ein Remix. Ein Remix-Album von jemand anderem.
Mann. There's nothing left, so heißt das Stück. Von den Drums, ich bin ein bisschen noch erschüttert von dem, was jetzt kommt.
Hit, Hit. Geht in Ordnung. Niete.
Ja, Martin Rabitz kalt lächelnd die Niete gezogen.
Es tut mir leid, liebe Festivalbesucher. Die Drums werden es für euch richten.
Ja. Geht in Ordnung, kam von Funny und Gerhard Bartels und ich finden, diese Platte ist ein Hit.
Soundcheck. Das musikalische Quartett. Auf Radio 1.
So, jetzt aber geht's um eine neue Platte von einer bekannten Band eigentlich schon, den Growlers, und die heißt Chinese Fountain, diese Platte. Bitte, Martin Rabitz.
Tja, wenn sie wirklich so bekannt ist, dann müssten sie ja auch irgendwo in Playlisten auftauchen. Oder ja, ich glaube, wir kennen sie, weil ich könnte mich erinnern, dass wir vielleicht mal darüber gesprochen haben, über ihr letztes Album von 2013, das Hung at Heart hieß. Aber für all diejenigen, die den Growlers noch nicht so akribisch gefolgt sind, wie die Leute im Netz das tun, also die haben auch ein paar Freunde auf Facebook und auch in der richtigen Welt kommen sehr, sehr viele Menschen zu ihren Konzerten, und das hat, glaube ich, alles auch einen guten Grund. Um mal die Essentials hier zu referieren, die kommen aus Dana Point in Kalifornien, was ein typischer Hotspot für Surfer ist, und ich glaube, dann verwundert es auch nicht wirklich, warum sich so eine Band dem Sound der Westküste verschreibt, und zwar mit allen musikalischen und kulturellen Errungenschaften aus der goldenen Zeit dieses Sunshine States, nämlich surfig, twangige Gitarren, 60s-Harmonien, ein bisschen verspulte psychedelische Anflüge und auch so eine gewisse schluffige Leichtigkeit, die irgendwo auch zum coolen Mantra dieser Gegend gehört, genauso wie bewusstseinserweiternde Stimulantien. 2006 haben sie sich gegründet, ohne die geringsten musikalischen Vorkenntnisse, und kaschieren das, diese mangelnde Kompetenz zu Anfang durch exaltierte Outfits, so in Form von Perücken, Make-up. Sie ziehen sich auch gerne Frauenkleider aus der Vergangenheit, der Modegeschichte an und scheuen auch nicht, das zum Markenzeichen zu erheben, und laufen auch heute bei ihren Konzerten gerne noch so herum. Daran erkennt man sie dann auch im Publikum, wenn sie dann auf die Bühne springen. 2009 haben sie ihr erstes Album veröffentlicht mit dem schönen Titel Are You In or Are You Out? Und das fasst, glaube ich, die Haltung dieser Band treffend zusammen. Entweder man lässt sich auf diesen Trip ein oder gutiert auch den Humor und auch die Transformation der bereits erwähnten musikalischen Elemente, oder es bleibt einfach an einem, er geht an einem vorbei und bleibt außen vor. Außen vor ist auch die Aufnahmen, die sie mit Dan Auerbach 2012 gemacht haben, geblieben. Das war ihnen einfach zu clean. Andere hätten daraus einen Karriere-Move gemacht und eine Platte mit einem Marketing-Ballyhoo, um sich irgendwo hin zu katapultieren. Aber das hatten die Growlers nicht nötig, und es passt auch so ein bisschen in ihr Bild und ist auch Ausdruck ihres gesunden Selbstbewusstseins, dass sie das neue Album, über das wir jetzt sprechen, Chinese Fountain, in gerade mal 3 Wochen geschrieben und aufgenommen haben. Und sie brauchten auch keinen bekannten Produzenten. Sie haben einfach die ausführenden Zusammenabmischungen ihrem Manager überlassen, was natürlich auch eine gewisse Abgehangenheit und Abgeklärtheit durchaus dokumentiert. Und die schnelle und auf den Punkt gebrachte Arbeitsweise verdanken sie, glaube ich, schon auch dem, dass sie das schon sehr, sehr lange machen, und auch ihre Spielfreude und der Spielstärke, die sie sich durch zahlreiche Tourneen in den letzten 8 Jahren erworben haben. Auf dem neuen Album gibt es mehr Sounds, als sie vorher in den anderen Alben hatten. Das ist, glaube ich, die Neuerung, die wir gleich hören werden. Und zwar scheuen sie sich nicht vor Disco-Anleihen zurück. Und wir hören das Titelstück, die Chinese Fountain.
Das Titelstück des neuen Growlers-Albums Chinese Fountain hier im Soundcheck auf Radio 1. Ja, wenn das mal keine Fortentwicklung ist. Von den 60ern in die 70er gehüpft mit diesem Stück. Auch klanglich durchaus Verbesserungen, wenn man das so nennen möchte. Es ist, die anderen Platten klangen doch noch ein bisschen mehr nach Garage. Aber alles in allem.
Schließlich in ihren eigenen Schlafzimmern aufgenommen worden. Ja, das ist ja jetzt das erste Album, was in einem richtigen Studio aufgenommen wurde. Aber nach dem Fehlversuch mit Herrn Auerbach.
Genau. Die Geschichte ist ja zu gut, als dass man sie nicht ganz erzählen müsste. Sie haben da aufgenommen bei ihm und hörten sich dann die Ergebnisse an und meinten, sie müssten mal kurz so ein bisschen frische Luft schnappen, und haben sich ins Auto gesetzt, haben sich einfach verpisst, kamen nicht wieder und sind nach Hause gefahren. Und haben das Album dann, ich glaube, in 2 Wochen direkt aufs Band gespielt oder so. Weil, wie sagt der Sänger Brooks Nielsen, ich liebe Tapes. Und das ist dann auch so ein bisschen Teil dieser Geschichte, einer Kultur, die, wir sind dann ganz schnell, gleich wird Gerrit Bartels, die Zündschnur brennt schon, losschlagen. Die Relevanz dieser Kultur, Gerrit, unter anderem besteht darin, in einer konsequenten Verweigerung digitaler Zusammenhänge. Also ursprünglich wird dann vieles mal so auf Kassetten veröffentlicht oder selbst gepresst, so wie auch die T-Shirts selbst gepresst sind. Und das Beach Goth Festival in Los Angeles selbst zusammengefummelt wird. Also altes, krautiges Kommunardentum von bärtigen, drogenverhangenen Männern, die einfach Spaß dran haben und keinen Bock haben auf den ganzen lauten digitalen Quatsch da draußen. Und das ist schon mal die erste Relevanz.
Das sind also moderne Rebellen, ja, moderne Punks. So ja, muss ich es so verstehen.
Genau,
ja?
Absolut. Ein Großteil dieser Musik besteht aus Haltung.
Also die Haltung, ich verstehe die Haltung, ja, so wie du sie mir erklärst, aber ich habe dieses Album gehört und fühlte mich schon wieder im Retro-Paradies, ne, und habe das so gerne gehört. Und mir ist die Haltung gerade erklärt worden. Ich fühle mich trotzdem irgendwie ausgeschlossen. Ich bin nicht in den 60ern zu Hause. Ich wohne nicht irgendwie in Kalifornien an der Westküste. Und ich höre das so und denke irgendwie, ja, das ist alles ganz schön, aber ich weiß nicht, was das soll.
Aber die zum Beispiel machen sich ja in den Songs selber lustig über ihre Referenzen ganz häufig. Also die machen, nehmen bestimmte Anleihen, sind sich aber total darüber bewusst, dass es eigentlich schon fast ein bisschen zu billig ist, da jetzt, was weiß ich, dieses kleine Disco-Motiv oder was auch immer einzubauen und bauen das wiederum in den Text ein. Dazu muss man dann natürlich so ein bisschen auch darauf achten, aber wenn man das tut, dann merkt man, dass die sich eben selber nicht so ernst nehmen, was finde ich auch zu dieser Haltung, wie Andreas gesagt hat, beiträgt und auch dazu, dass man das einfach irgendwie ganz cool finden muss, weil die auch Humor haben, diese Growlers.
Aber ich glaube, auch ein ganzen großer Humor, Pluspunkt. Alles, was ihr jetzt irgendwie für diese Band einbringt, ist so, man muss sie kennen, man muss wirklich die gesamte Geschichte kennen und wenn man das erste Mal ein Growlers-Album hört, dann stellt man sich in die Ecke und denkt, ich habe schon so viele jetzt solcher Bands gehört und irgendwie, die sagen mir gar nicht zu. Das ist eben wirklich Retro-Musik, die mir erstmal als Haltung, als Humor, als Referenz, also all dieses Ganze, was eben dann so wichtig ist, was ihr hier so einführt und anbringt, das kann ich also als Ersthörer, als Growlers, Nichtkenner nicht so richtig nachvollziehen.
Ja, aber das hat ja, glaube ich, auch keiner gesagt, oder? Also ich zum Beispiel bin jetzt auch kein Riesen-Growlers- Kenner.
Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, ich rede hier mit drei Spezialisten, die diese Band wirklich seit ihrem ersten Album kennen und die Dan Auerbach-Geschichten erzählen können. Begeistert sind von dieser Dan Auerbach-Geschichte.
Mono.
Meine Güte.
Überhaupt nicht. Also hier zum Beispiel kann ich mal von mir sagen, dass es rein mit der Anmutung zu tun hat und überhaupt nicht mit irgendeiner Geschichte, mit irgendeinem Kontext, sondern das, finde ich, ist so Musik. Ja, das ist ein bisschen wie so eine Currywurst. Man hat Bock drauf, plötzlich, und man gönnt sich das mal und dann ist okay. So, also.
Und ist das jetzt ein Lob oder ist
ja,
das ein...
Ja, nee, das finde ich.
Ich glaube, das ist das beste Lob, was die Growlers je gekriegt haben, mit einer Currywurst verglichen zu werden. Das werde ich Ihnen, glaube ich, ungefragt nach dem Konzert erzählen. Und ich glaube, Sie haben Angst, dass Sie dann nachher von dir zerschnitten werden oder von Gerrit. Aber es ist natürlich schon ein eigenes Universum, aus dem die kommen, beziehungsweise dass sie sich da auch gegraben haben, wo ja auch sehr, sehr viele Bands momentan dazugehören, beziehungsweise im weiteren Feld assoziiert sind, was ja auch ganz nett ist, wenn man auch einen anderen Entwurf hat zu dem, was derzeit im normalen oder überall besprochenen Pop stattfindet. Das ist ja auch eine Generation von Leuten, die tradiertes Wissen weiter transformieren in andere Zusammenhänge. Diese Szene oder auch diese Art von Musik wurde jahrzehntelang nach ihrem Urknall völlig ignoriert und es wurde nur noch von wirklichen Musikliebhabern irgendwie weiter beachtet. Und dass es jetzt überhaupt einen Popularitätsschub in die Richtung gibt, verdankt verdanken die schon ihre Haltung und auch so ein bisschen die Zeitlosigkeit der so Musik. Also es ist so eine Art, vielleicht sind das die Anti-Beach Boys, sie haben irgendwie einen schwarzen Humor. Sie sind so ein bisschen nihilistisch, optimistisch, was auch in die Neuzeit ganz gut passt, weil sie haben die Postmoderne überlebt. Das ist irgendwie so der dritte Weltkrieg der Philosophie und kamen damit raus mit einem lustigen kleinen Wägelchen aus den 60er Jahren. Lustig vielen Drogen im Kopf und wahrscheinlich Punkrock im Herzen und haben daraus etwas geformt, was sie den Leuten an den Kopf werfen. Und manche Leute denken, oh, das riecht ja ganz gut. Und manche Leute fühlen sich dabei einfach komplett entfremdet von der Wirklichkeit und denken, das gehört auch in ein anderes Jahrzehnt.
Ansonsten nehmen wir uns einfach den Refrain des nächsten Songs zu Herzen. Da heißt es nämlich, nichts ist deprimierender als guter Ratschlag. Die Growlers und Good Advice aus ihrer Platte Chinese Fountain. Riesenhit, finde ich, Riesensong. Wobei Gerrit Bartels feststellte, als es lief, aber das ist doch alles Underground. Ja, ist Underground, aber so what? Es spricht genug Menschen an, um die Band zu nähren, um sie Platten machen zu lassen. Und offensichtlich bedient sie dann eben auch für eine bestimmte Art Menschen ganz bestimmte Bedürfnisse, wie eben schon vielleicht angedeutet, einfach da nicht mehr so richtig mitmachen zu wollen bei dem ganzen Rat Race und der ganzen digitalen Verdichtung. Wenn sie live spielen, ich hatte sie zweimal sehen können, machen sie auch sehr vieles richtig. Also sie haben ja so einen Swagger, das ist ja, diese Songs rollen ja richtig schön durch die Gegend, dass dann einfach auch mal so 4-5 Songs am Stück gespielt werden. Also es sind Medleys, die eigentlich auch dann zum Paartanz auffordern, wenn man das in dieser Stadt könnte. Können die meisten aber nicht. Ich vermute mal, wenn sie in Kalifornien spielen, dass da durchaus auch mal was aufs Parkett gelegt wird. Also das ist ihr Kosmos, das ist ihre Welt und wer will, kann da mitmachen. Wer nicht, kann wegbleiben. Man muss da aber gar nicht böse oder zynisch werden. Diese Band hat niemandem was getan und verdient nur unsere Liebe.
Also meine Liebe bekommt sie nicht und es gibt natürlich...
Weil du keine Liebe in dir trägst,
oder? Doch, ich trage auch die Liebe in mir. Es gibt aber tatsächlich tollen Underground und es gibt Underground, der mich eben total gleichgültig lässt. Dann. So?
Tja. Tja, das soll's geben.
Da. Aber Poco,
da aber... Das ist dann halt so. Das ist der Gerrit Bartels Underground.
Man nennt es Apodiktik.
Ja.
Jetzt noch ein Stück, bitte.
Ja.
Damit alle nochmal hören, dass wir das alles
weil
schon
jetzt tausend... dieses dialektische Problem haben, gibt es jetzt The Going Gets Tough.
Herrlich. Going Gets Tough, die Growlers von ihrem Album Chinese Fountain im Soundcheck. Und das ist die Wertung.
Hit, Hit, Hit. Geht in Ordnung.
Geht in Ordnung kam von überraschenderweise Gerrit Bartels. Mal gucken, was deine Fans, Fanny, jetzt zu dir sagen, wo du diesen Hit gegeben hast.
Na, wer nicht den Drums Geht in Ordnung gibt, müssen die Growlers natürlich in der Hierarchie ein bisschen drüber stehen.
Sprich die weise Frau.
Da hätte ich vorher vielleicht nochmal über Nieten nachdenken sollen.
Oh.
Aber gut, ist zu spät alles.
Soundcheck. Das musikalische Quartett von Radio 1 und Tagesspiegel.
Ja, alles zu spät ist übertrieben. Es ist nicht zu spät für die vierte und letzte Platte in dieser Runde und die kommt von Marianne Faithfull. Give My Love to London, Fanny.
Ja, jeder kennt das vielleicht, diesen schönen Mädchentraum, den einige Mädchen, ich vielleicht auch, mit 17, 18 so hatten, nämlich, dass man mit einem echten Rockstar zusammen ist und dass der einem womöglich auch noch echte Love-Songs widmet. Diesen Traum hatte Marianne Faithfull eigentlich gar nicht und er wurde aber trotzdem für sie wahr. Im Laufe ihres Lebens dann auch mal phasenweise zum Albtraum, denn sie wurde tatsächlich entdeckt während der Ära der Swinging 60s in London. 64 vom damaligen Manager der Stones, der suchte noch eine Sängerin für das Lied As Tears Go By aus der Feder von Mick Jagger und Keith Richards. Und da sah er Marianne Faithfull und fand, das sei doch die passende Sängerin für dieses Lied. Sie sang es auch, wurde nebenbei die Muse von Mick Jagger, mit dem wird sie auch bis heute vor allem assoziiert und dadurch wurde sie zwangsläufig dann auch zur Muse der Öffentlichkeit, dieser, ja, man sagt heute glaube ich, British Invasion in London. Und sie wurde auch gleichzeitig neben ihren Songs, die sie damals ja auch schon sang, also sie hatte so eine Art eigene Karriere auch damals schon, wurde sie sowas wie das erste weibliche, richtig harte Enfant terrible. Also sowas, was Amy Winehouse und solche Frauen dann später auch waren, war Marianne Faithfull schon in den 60s. Sie lebte ein exzessives Leben im Kreise der Rolling Stones und anderer maßgeblicher Musiker der Zeit. War jahrelang heroinsüchtig, auch noch lange nach ihrer Trennung oder gerade nach der Trennung von Mick Jagger. Hat eine Reihe kaputter Ehen hinter sich. Ihr wurde ihr Sohn entzogen auf dem Weg dieser ganzen Turbulenzen. Also Marianne Faithfull hat durchaus die dunklen Seiten des Lebens gesehen, kann man, glaube ich, sagen, trotz all der Songs, die angeblich für sie geschrieben wurden. Wild Horses, Sister Morphine hat sie selber sogar mitgeschrieben. Gut, diese Legenden kennen die meisten wahrscheinlich über sie. Und sie hat überlebt. Jetzt kommen wir zum guten Teil der Marianne Faithfull-Geschichte. Sie ist nicht gestorben auf dem Weg, sondern hat, ich glaube, insgesamt 23 Platten dann doch gemacht. Davon einige auch sehr respektabel tolle Musik. Besonders im Gedächtnis geblieben ist natürlich Broken English mit ihrer wahrscheinlich bekanntesten Ballade The Ballad of Lucy Jordan von 79. Mit der hat sie damals so eine Art Comeback nach dem richtigen Absturz gewagt und auch geschafft. Neben der Musik hat sie viele Filme gedreht, teilweise als Hauptdarstellerin. Ja, und jetzt, wo sie nach so vielen Jahren, fast 50 im Musikgeschäft oder überhaupt Showgeschäft, auch sagt, sie würde gern an einer Rente mal langsam arbeiten und hätte nie so richtig vorgesorgt und da hält auch ein teures Apartment in Paris sowie eins in Dublin, das natürlich bezahlt werden muss. Da sagt sie, muss sie eben dann auch einige große Fische nochmal ins Rollen bringen und ein solcher ist auch dieses neue Album. Sie hat Gebrauch gemacht von den vielen Kontakten, die sie im Laufe der Jahre gehalten hat, zu Nick Cave, zu Roger Waters, zu Hal Wilner, zu auch jüngeren Leuten wie zum Beispiel Ed Harcourt oder Anna Calvi. Und alle diese Leute haben diese neue Platte Give My Love to London auf den Weg gebracht mit ihr zusammen. Ich finde das ein zwiespältiges Projekt deshalb, weil man, wenn man diesen Titel hört, ja erwartet, dass jetzt so Marianne Faithfulls Sicht auf die Dinge zum Tragen kommt, dass es vielleicht ihre Erinnerungen sind an London. Sind es auch auf gewisse Weise, es ist allerdings ironisch gemeint, eine Art Abrechnung mit dieser Stadt. Man hört aber, und das finde ich eben so ein bisschen schwierig, sehr stark die ganzen Leute durch, die ihr die Songs teilweise mitgeschrieben haben, produziert haben. Und eigentlich, bis auf die Stimme, finde ich gar nicht so sehr viel von ihrer Geschichte oder ihrer Persönlichkeit. Ja, wir hören einfach erstmal den Titelsong und man kann fragen, ist das jetzt Mythos oder ist das Werk?
Give My Love to London, Marianne Faithfull, das Titelstück ihrer neuen Platte hier im Soundcheck auf Radio 1, komponiert von Steve Earle, mit dem sie auch schon eine Weile befreundet ist. Haben sich bestimmt auch viel zu erzählen über diverse Süchte im Leben und so. Fanny hat eben gesagt, naja, das sind alles Lieder, die von anderen geschrieben wurden und so und überhaupt. Aber das war Fanny doch immer so. Sie ist Interpretin, sie ist keine Komponistin. Und ich muss sagen, und sage es gleich frei heraus und am Anfang, ich bin sehr beeindruckt von dieser Platte, die kohärent ist, die eine Stimme jetzt zeigt, die vielleicht ein bisschen technische Hilfe bekommen hat. Aber wir haben hier endlich mal nicht den Versuch, irgendwie so brechtweilsche Chanson-Dinger zu versuchen, einzutauchen in elektronische Sphären oder so. Ich finde hier, selten habe ich sie, meiner Ansicht nach jedenfalls, so bei sich gehört und so zufrieden gehört mit dem Material und dem, was da drumherum passiert. Also gar keine Schonung, weil sie ein bisschen eine ältere Dame ist inzwischen oder sonst was. Nein, tolle Platte.
Also ich bin auch jetzt in diesem Fall wieder zwiespältig, weil ich finde sie nicht kohärent, sondern fällt tatsächlich auseinander. Wahrscheinlich, weil das immer so ist, wenn eben viele Leute für eben jemand wie Marianne Faithfull Musik machen, und hatte eben tatsächlich den Eindruck, und ich habe nichts vorher gelesen, ich habe das Album einfach eingelegt und dachte, das ist jetzt tatsächlich eben die Mischpoke, Nick Cave, PJ Harvey, die Leute, die eben denen die Platten produzieren, die sind hier am Werk, und es ist, also ich fühlte mich so ins Berlin der 80er Jahre zurückversetzt mit der Stimme von Marianne Faithfull. Ja, eine Nick Cave-Platte, wo Nick Cave nicht singt, sondern Marianne Faithfull singt. Ich finde, habe gegen die einzelnen Songs überhaupt nichts, und ich habe auch gegen sie und gegen die Stimmen und so nichts, aber für mich fügt sich es eben tatsächlich nicht zusammen.
Ich glaube, es ist jetzt nichts Herausragendes, was man für die Ewigkeit irgendwie als epochales Werk herausheben kann. Es ist verlässlich, aber es hat auch so ein paar Momente, wo ich gedacht habe, so okay, ohne die Songwriter wäre das halt irgendwie dann doch bisschen wenig geworden. Und das Einzige, was mir aufgefallen ist, wo ich gedacht habe, warum dieser Victorian Holocaust, dieser Songtitel, wo ich gedacht habe, so darüber hat sich anscheinend irgendwie bisher niemand aufgeregt. Aber ich habe gedacht, für die Geschichte, die da erzählt wird, ist das ein sehr starker Titel, der meiner Meinung nach überhaupt nichts mit dem Text korrespondiert und der da reingeworfen wird in das Album, wo ich denke, so, ja, warum? Wem versucht sie da noch irgendwie ans Bein zu pissen?
Also das ist ja Nick Cave, der dann in dem Fall ans Bein pisst, ne? Weil sein Song ist.
Ja, es ist sein Song, aber sind es seine Lyrics? Ist der Titel von ihm? Dann wäre es eine Referenz auf die 80er Jahre, wo man solche Tabubrüche irgendwie auf Alben unterbringt. Aber da muss ich sagen, irgendwie, warum so ein starkes Bild für so einen schwachen Song?
Wollen wir mal hören?
Genau, hören wir ihn vielleicht.
Late Victorian Holocaust, Marianne Faithfull aus ihrer Platte Give My Love to London. Ja, es wurde viel diskutiert, als die Musik lief, was denn das soll, warum so ein Begriff da ausgepackt werden muss. Es ist aber, glaube ich, bezugnehmend auf ein Buch, das vor ein paar Jahren erschienen ist, über Victorian Holocaust, in dem es um die Verbrechen der viktorianischen Zeit, also in der viktorianischen Zeit als Kolonialmacht ging, was in Belgien vielleicht ein bisschen, nein?
Nee, es geht ganz konkret um heroinabhängige Kinder in West Londons Goulburn Road.
Ja, yeah, aber yeah, das hast du, als die Musik lief, angedeutet. Aber ich glaube, dass dieser Titel eben Bezug nimmt auf dieses, es gibt eine Gesellschaft, die Verbrechen begeht, weil sie in dieser Gesellschaft halt zugelassen werden oder vielleicht sogar befördert werden. Eben im 19. Jahrhundert der Kolonialismus mit seinen Präfaschistoiden auswüchsen. Und mag sein, dass hier, deshalb, weil Martin sich doch echauffierte über diesen Titel, irgendwo der Bezug, weil das Buch war damals in England vor ein paar Jahren ein Riesending. Kann sein, dass Nick Cave, der hier Mitverfasser war, da den Bezug haben wollte und sagte, es werden Verbrechen begangen an jungen Menschen in einer englischen Gesellschaft, die halt so ist, wie sie ist, und das dann auch womöglich auch noch befördert.
Ach so, also dass
er
den praktisch...
Das ist meine Vermutung.
Das ist eine gute Interpretation, das rettet uns jetzt auch so ein bisschen, und das segnet vielleicht diesen schwachen Song mit dem genauso schwachen Text. Ansonsten hat sie ja eigentlich auch ein paar ganz gute Lieder anzubieten, die auf dem Album vorhanden sind. Es ist viel Herzschmerz, also viele Liebeslyrik, auch humorvolle Songs, die sie mit den Leonard Cohen und seinem Sohn geschrieben hat, wo sie ihn als Lazy Bastard Living in a Suit bezeichnet, was ich ja dann irgendwie doch ganz humorvoll fand. Und auch so ein bisschen Weltschmerz und Zweifel an der menschlichen kommt ja auch in einigen Stücken zum Tragen. Also es wird da schon so eine Achterbahnfahrt an Themen angeboten, die irgendwo polarisierend einen hin und her reißt. Und ich glaube, so geht es auch bei der Qualität der Songs letztendlich auf diesem Album. Es ist viel Mittelmaße und es ist viel, was man auch trotzdem herausragend finden kann und wo sie auch sich selber nochmal als Interpretin gut in Szene setzt und wo man wahrscheinlich in 5 Jahren nicht mehr darüber nachdenkt, aber was ihrem Alterswerk zumindest einen Dominostein hinzufügt, der passt.
Aber du sprichst jetzt irgendwie von Wort Alterswerk. weil Fanny hatte das schon mal aufgeworfen, Mythos oder Werk. Und ich glaube, hier ist immer nur Mythos, Mythos, Mythos im Spiel und wenig Werk. Also das klingt jetzt vielleicht etwas frauenfeindlich oder so, und aber ich habe irgendwie das Gefühl, ich kann so eine Platte auch ganz schwer bewerten. Kann also gar nicht sagen, ob die, kann sagen, das ist eine schöne sofort, Musik, die ich irgendwo.
Nee, muss ich widersprechen. Also dieses Mythos-Ding hatten wir damals mit dem Film. Wie hieß er doch gleich? Genau, der auf der Berlinale gefeiert wurde und plötzlich zum Favoriten für eine Bärenauszeichnung wurde unter manchen Kritikern, wie ich nur gesagt habe, Freunde, den Film nicht gesehen oder was? Da war genau das, also da wurde sie hingestellt als komische Alte. Sie ist keine große Schauspielerin. Es war ein läppischer Film, ein typischer Euro-Moostop-Film mit allerlei Fördermitteln und hanebüchenden Geschichtchen, die sich da durchzogen. Hier ist mehr. Sie ist dann eben auch letztlich mehr Musikerin und sie musste vielleicht auch mal erst ein gewisses Alter erreichen. Und wir müssen mal gucken, wie viele Frauen in ihrem Alter gibt es, die auch nur annähernd sich in solchen Gefilden bewegen. Also diese Musiker machen ja nicht deshalb Musik mit ihr, weil sie Mitleid mit ihr haben oder weil sie eine nette alte Dame ist, sondern weil die schon glauben, natürlich ist man da auch befreundet, aber die glauben schon, dass ihre Songs bei der offensichtlich ganz gut aufgehoben sind. Sonst würden sie das nicht machen. Also insofern.
Ja, aber es ist trotzdem immer noch so, also sie braucht halt diese Musiker, die also sie also praktisch ausstellen, die all ihre Qualitäten halt eben so rausarbeiten, dass man sagen kann, ja toll, das ist jetzt ein Marianne Faithful.
Das ist doch bei Edith Piaf so gewesen, ich weiß, ich kann auch fünf andere nennen, das sind Interpretinnen, das sind keine genialen Komponistinnen, Schöpferinnen oder sonst was. Du würdest ja Edith Piaf sowas auch nicht vorwerfen. Dass irgendwelche tollen Leute für sie Songs geschrieben haben.
Das sind natürlich auch immer die, und das finde ich jetzt auch, das soll jetzt nicht als Kritik verstanden werden, aber die eben auch immer wieder aus dem Dreck gezogen werden müssen, die irgendwie Talent haben, aber dann immer doch wieder abstürzen. Und dann gibt's eben diese Hal Wilners und Roger Waters, die dann sagen, aber eigentlich kann die doch was. So, jetzt komm hier trotz deiner Drogensucht, wir machen mal wieder was. Und natürlich kommst du dann in so einen Kreislauf, dass du diese Leute auch immer brauchst, irgendwie, weil du nie gelernt hast, Singer-Songwriterin
zu sein. Leben nicht einen Song geschrieben.
Ich finde es auch nicht schlimm, dass sie jetzt nicht irgendwie ihre Texte, oder wobei die ja sogar von ihr sind auf dieser Platte, zu großen Teilen zumindest.
Mother Wolf hören wir noch. Mother Wolf, Marianne Faithful aus ihrer Platte Give My Love to London, hier im Soundcheck auf Radio 1 mit dieser Wertung.
Hit. Geht in Ordnung. Geht in Ordnung. Geht in Ordnung.
Ja. Dreimal geht in Ordnung, der Hit kam von mir. Ich bedanke mich bei Gerrit Bartels, Funny Tank, Martin Rabitz.
Soundcheck. Das musikalische Quartett. Freitags ab 21 Uhr auf Radio 1.